Herzlich willkommen zu Der Tod funkt mit, dem Podcast von Pax Natura. Wir beschäftigen uns in dieser Sendereihe mit dem Mysterium Tod und unseren Umgang damit. Und wir laden uns regelmäßig Expertinnen und Experten ins Studio ein, die in ihrem Berufsalltag mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Georg Wimmer und ich darf heute Georg Haas begrüßen. Er ist Geschäftsführer der Bestattung Himmelblau und das ist immerhin die größte Privatbestattung in Wien. Schön, dass Sie da sind, Herr Haas.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Haas, von einem Bestatter wird erwartet, dass er ein hohes Maß an Empathie, Einfühlungsvermögen mitbringt. Es ist schon eine besondere Situation, wenn man trauernde Menschen berät, wie man nun die letzten Dinge für einen Verstorbenen organisieren kann. Ist Empathie eine Fähigkeit, die man von Haus aus mitbringen muss oder kann man das lernen?
Also in unserem Berufsalltag ist Empathie natürlich ganz wichtig. Ja. Ich denke, man sollte eine große Portion davon in unserem Beruf auf jeden Fall schon mitnehmen. Man kann sicher auch einiges davon erlernen. Ja. Man ist natürlich im Berufsalltag auch gezwungen, gewisse Situationen auch vielleicht zu erlernen, die man vorher im normalen Leben nicht gekannt hat. Aber Empathie ist, wie gesagt, eine riesen Grundvoraussetzung für unseren Beruf. Ja.
Wie sind Sie eigentlich Bestatter geworden? Ist das ein Lehrberuf?
Also der Beruf des Bestatters ist kein Lehrberuf in Österreich. Ich selbst habe erkannt, dass es in Wien damals 2012, als wir gegründet haben, keinen wirklichen privaten Anbieter gab. Es gab hauptsächlich die städtischen, also die Bestattung Wien als Anbieter und keine private Alternative. Und ich habe erkannt, dass es hier einfach notwendig ist, einen anderen Zugang mit Bestattung Himmelblau, eben auch ein neues, frisches Unternehmenskonzept in den Markt zu bringen. Und es hat sich gezeigt, dass dieses Konzept sehr gut aufgegangen ist. Ja. Diese persönliche Betreuung und dass eben das Eingehen auf individuelle Kundenwünsche, dass das sehr gut ankommt. Ja.
Auf solche Kundenwünsche werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Sie haben es gesagt, 2012 ist Ihr Unternehmen gegründet worden. Heute haben Sie insgesamt 8 Filialen in Wien und rund 50 Mitarbeiter. Das ist eine Erfolgsstory, wie man sie sozusagen auf den Wirtschaftsseiten oft lesen kann. Ist die Bestattung für Sie ein Gewerbe wie jedes andere?
Nein, definitiv nicht, nein. Also die Bestattung ist natürlich ein Gewerbe, das jeden Menschen irgendwann einmal treffen wird, leider, ja. Oder ja, so ist das Leben nun mal, ja. Es ist der letzte Meilenstein in einem Leben, dass das Leben eben endet, ja, mit dem Tod. Und von dem her ist es ein zentraler Baustein eines Lebens und diesen Meilenstein sozusagen würdevoll und empathisch zu gestalten, ist sehr wichtig aus meiner Sicht. Mhm. Und es macht mir große Freude, diesen Beruf auszuüben und ich bekomme auch sehr viele Dankeschreiben. Ja, wenn man das gut macht, ist es auch ein wahnsinnig dankbarer Beruf. Ja. Also wenn ich mir Zuschriften, E-Mails, auch Postkarten teilweise noch Jahre danach durchlese, dann erfüllt mich das sehr und das ist wirklich ein sehr schöner Beruf. Ja.
Sie haben seit der Gründung Ihres Unternehmens rund 10.000 Bestattungen für Angehörige betreut. Das Portfolio reicht da von Erd- oder Feuerbestattungen bis hin zu Waldbestattungen, Baum-, See- oder sogar Diamantenbestattungen. Gibt es da in Bestattungen auch sowas wie Trends oder Moden? Was ist da gerade gefragt?
Ich kann natürlich sehr stark auch für Wien sprechen, weil wir hier hauptsächlich tätig sind. Da ist die klassische Erdbestattung, also die Beisetzung des Verstorbenen im Sarg, also in der Erde noch sozusagen vorherrschend, ja, mit ungefähr 70% Anteil derzeit. Stark wachsend ist die Feuerbestattung, also die Einäscherung des Verstorbenen oder Kremierung, Kremation sagt man dazu. Und das steigt stark an. Damit verbunden sind auch Trends wie eben die Naturbestattung, das heißt also, dass die Asche zum Beispiel in einem Wald beigesetzt wird, die Möglichkeit mit der Asche ist auch vielfältiger, das heißt, man könnte aus der Asche, aus dem Kohlenstoff zum Beispiel auch einen Diamanten herstellen. Also da geben sich viele neue Möglichkeiten und dementsprechend auch neue Trends. Ja.
Ist das die Diamantenbestattung, die ich vorher angesprochen habe, dass man nachher aus der Asche einen Edelstein macht?
Genau, also es gibt die Edelsteinbestattung, also muss man unterscheiden, Edelstein- oder Diamantbestattung. Ja. Aus der Asche des Verstorbenen ist es möglich, einen Diamanten oder einen Edelstein herzustellen. Es ist auch möglich, wenn eine gewisse Menge an Haaren vorhanden ist, dass man auch hier den Kohlenstoff extrahiert und auch daraus wiederum einen Diamanten oder einen Edelstein erstellt. Ja. Mhm.
Sind das jetzt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sozusagen sich da denn, die zur Feuerbestattung neigen oder auch sich einen Diamanten dann aus der Asche machen lassen oder zieht sich das quer durch alle Schichten?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass sich das schon quer durch alle Schichten zieht. Ja. Es ist der Diamant speziell natürlich auch eine Budgetfrage, weil er natürlich auch einige tausend Euro an Zusatzkosten verursacht. Die Feuerbestattung ist sicher...
Betrifft das Menschen, die nicht religiös sind, die Feuerbestattung?
Also ich würde schon sagen, dass sehr religiöse, vielleicht auch eher konservative Bevölkerungsgruppen noch eher zur Erdbestattung neigen und konfessionslose vielleicht tendenziell eher in Richtung Feuerbestattung tendieren, zumindest in Wien. Am Land sieht die Situation wieder ganz anders aus. In Westösterreich ist die Quote für Feuerbestattungen schon in Richtung 90% angestiegen. Also man kann das nicht wirklich so verallgemeinern.
Da gibt es also innerhalb von Österreich ganz eklatante Unterschiede, wenn Sie sagen, in Westösterreich zum Teil 90% Feuerbestattung.
Ja, es gibt ja den Spruch, Wien ist anders und es ist offensichtlich auch im Tod so, dass in Wien die Erdbestattung nach wie vor eben dominierend ist und das ist auch okay so. Ja.
Gibt es vom Gesetz her eigentlich Beschränkungen, was bei Bestattungen erlaubt ist und was nicht? Dürfte ich zum Beispiel verfügen, dass mein Leichnam einbetoniert wird?
Das ist eine sehr gute Frage, das hatten wir noch nicht. Grundsätzlich ist es einmal so, dass Sie auf jeden Fall in Österreich einen Sarg benötigen. Also wir haben oft die Frage, na warum, also bei einer Kremation, bei einer Einäscherung, wozu brauche ich überhaupt einen Sarg? Der wird ja eh nur verbrannt. Also der Sarg hat den Vorteil oder hat sozusagen die Grundvoraussetzung, dass es ja ein Schutz auch ist, ja, vor Krankheiten und dergleichen. Ja. Also im Prinzip ein Behältnis, wenn man es jetzt so ausdrücken will, für den Verstorbenen, der ihn und auch die Umwelt schützen soll. Also das ist einmal eine Grundvoraussetzung, einbetonieren. Nur im weitesten Sinne, weil es gibt Mausoleen, ja, dort werden sie in einem Metallsarg begraben, wenn man so will, ja, auch wenn es oberirdisch ist. Ja, aber wirklich einbetonieren, also denke ich nicht, dass es erlaubt ist. Ja. Muss ich aber gestehen, weiß ich nicht.
Georg Haas, Ihre Tätigkeit als Bestattungsunternehmen beginnt ja nicht erst mit der Bestattung, mit dem Begräbnis. Sie werden ab dem Zeitpunkt gerufen, wo Menschen tot sind, um sie dann abzuholen. Was sind das dann für Orte, wo sie hinkommen? Wo sterben die Menschen am häufigsten?
Also in Wien ist es sicher so, dass die häufigsten Sterbeorte ein Pflegeheim ist, ein Altenpflegeheim, ein Krankenhaus oder ähnliche Einrichtungen wie ein Hospiz. Es gibt natürlich dann noch weitere Fälle, wie zum Beispiel der Todesfall zu Hause, der auch natürlich sehr häufig, also täglich vorkommt. Ja. Und dann gibt es natürlich noch tragische Unfälle oder vielleicht, dass jemand einen Herzinfarkt auf der Straße erleidet, ja, und dort eben zusammenbricht.
Einer Umfrage in Deutschland zufolge möchten die meisten Menschen am liebsten zu Hause sterben. Ich nehme an, dass das in Österreich jetzt ähnlich ist. Sie haben gesagt, die meisten Menschen sterben im Krankenhaus, im Pflegeheimen. Da klafft also schon eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Warum ist das so?
Naja, man muss sagen, bei schätze mal 85% unserer Kunden ist es ja so, dass es eigentlich schon absehbar ist. Ja? Also es ist ja nicht überraschend, dass man verstirbt, sondern es zeichnet sich schon über längere Zeit ab. Ja? Man ist gebrechlich, man ist vielleicht schwer krank und deshalb ist man ja auch in dieser Einrichtung im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim und dementsprechend tritt der Tod eben dann meistens auch dort ein. Ja?
Wir haben natürlich auch den Anspruch, Menschen möglichst lange am Leben zu erhalten, wo dann viel Medizin und Gerätschaft ins Spiel kommt. Wenn Sie aber sagen, der Tod ist ja in vielen Fällen absehbar, dann und es den Wunsch gibt, dass die Menschen zu Hause sterben möchten, dann fragt man sich natürlich, was würde es brauchen, damit mehr Menschen zu Hause sterben könnten, so wie sie sich das wünschen?
Ja, die Frage ist natürlich individuell sehr verschieden, weil natürlich die Frage ist, warum verstirbt jemand? Ja, was ist die Todesursache? Gibt es daheim überhaupt die Möglichkeit, jemanden zu pflegen? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, haben die Angehörigen überhaupt die Möglichkeit, sich um denjenigen zu kümmern, der vielleicht schon länger in einer medizinischen Notsituation ist? Ja? Also dahingehend ist die Frage natürlich schwer zu beantworten, aber ich verstehe den Wunsch und mir würde es persönlich auch so gehen. Also ich würde auch sicher lieber zu Hause einschlafen als in einem Krankenhaus.
Ja. Früher war das ja durchaus üblich oder nicht unüblich, sagen wir so, dass Menschen auch zu Hause gestorben sind, dass sie zu Hause aufgebahrt wurden. Heute passiert das, wie wir gehört haben, viel in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen. Ist das auch so eine Art Auslagerung des Todes aus dem Privaten an Institutionen?
Das kann durchaus sein. Ja. Früher war die Hausaufbahrung ja noch gestattet. Ja. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Also, dass man wirklich den Verstorbenen noch einige Zeit zu Hause aufbaut nach dem Ableben. Es ist sicher ein generelles Thema, dass der Tod in unserer Gesellschaft verdrängt wird. Das ist eines der letzten Tabus oder vielleicht sogar das letzte Tabu. Und man will dem Tod nicht begegnen. Man will das Thema weitestgehend verdrängen. Und es ist vielleicht auch ein Phänomen unserer Zeit, dass man mit sich selbst sehr beschäftigt ist und vielleicht einfach auch keine Zeit mehr hat, sich um Angehörige zu kümmern und man eben froh ist, dass Institutionen das übernehmen für einen.
Ich frage mich da immer, man hört das sehr oft, der Tod ist ein Tabu und gleichzeitig frage ich mich, ob das so stimmt, weil wenn wir den Fernseher auftreten, dann wird da massenhaft gestorben, kein Krimi, ohne ein paar Leichen. Ja, also ist da der Tod wirklich noch das Tabu oder ist diese mediale Aufbereitung eine Art der Verarbeitung, wie wir als Gesellschaft damit umgehen? Wie sehen Sie das?
Also ich erlebe es ja privat sehr oft. Ja. Man sieht ja an den Gesichtern, also man wird ja oft gefragt, was macht man beruflich? Und wenn dann der Beruf Bestatter genannt wird, sieht man meistens an den Gesichtern, vielleicht ein bisschen Abstand nehmen oder man ist vielleicht sogar extrem interessiert daran, was in den meisten Fällen der Fall ist. Wie ist der Berufsalltag? Was macht man da so? Was gibt es da vielleicht für Geschichten hinter dem Beruf? Ich erlebe selbst auch auf der Suche nach Geschäftslokalen, ja, wenn wir Vermieter fragen, ob wir ein Geschäftslokal mieten können, gibt es die eine Gruppe, die sehr froh ist, weil sie sagen, das ist ein langfristiger, stabiler Mieter. Und dann gibt es andere, die sagen, ich möchte kein Bestattungsunternehmen im Haus haben, aus verschiedensten Gründen. Ja.
Also auch Sie als Bestatter erleben diese Mischung oder diese Diskrepanz zwischen Faszination und Ablehnung, die ja der Tod überhaupt ausstrahlt sozusagen.
Ich würde jetzt nicht sagen Ablehnung, aber man merkt, dass sicher viele Menschen nicht so gerne daran erinnert werden, an das eigene Ableben, das uns ja alle irgendwann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit treffen wird. Ja.
Pax Pax Natura bietet Urnengrabplätze in freier Natur, im Wald an den Wurzeln eines Baumes, auf einer Blumenwiese und auf einer Bergalm. Der Grabplatz wird gepflegt vom besten aller Gärtner, der Natur. Ohne Grabkreuze, Kerzen und Gestecke, aber geschmückt mit Wiesenblumen, Laub oder Schnee. Pax Natura. Im Podcast von Pax Natura sprechen wir über das Mysterium Tod und unseren Umgang damit. Heute zu Gast ist Georg Haas, er ist Geschäftsführer der Bestattung Himmelblau in Wien. Herr Haas, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, Sie werden gerufen, wenn Menschen gestorben sind. Können Sie ein bisschen das folgende Prozedere beschreiben? Was passiert dann vom Zeitpunkt des Todes bis hin zur Beisetzung? Welche Schritte sind da zu tun?
Man muss unterscheiden, wo tritt der Todesfall ein. Ja? Wenn der Tod zu Hause eintritt, muss man natürlich sehr schnell handeln. Das heißt, unsere Mitarbeiter werden informiert, kommen dann nach Hause. Zunächst muss natürlich der Tod offiziell festgestellt werden vom Totenbeschauarzt. Erst wenn wir die Freigabe haben, dürfen unsere Mitarbeiter den Verstorbenen abholen. Der Verstorbene wird dann in eine Kühlkammer gebracht und dann hat man auch einige Tage Zeit, um in Ruhe die Organisation der Bestattung zu übernehmen. Anders sieht's aus, wenn der Tod zum Beispiel in einem Krankenhaus eintritt. Die meisten Krankenhäuser, zumindest in Wien, haben entsprechende Kühlkapazitäten in der Pathologie. Das heißt, man hat hier auch entsprechend Zeit, sich in Ruhe vorzubereiten auf die Bestattung. Und in den Tagen nach dem Eintritt des Todes holen unsere Mitarbeiter den Verstorbenen im Sarg, im Krankenhaus dann eben auch ab, ja, wo er dann wiederum in eine zentrale Kühlkammer gebracht wird.
Wie lange dauert das dann in der Regel vom Todeszeitpunkt bis zur Beisetzung?
Also ich würde sagen, im Durchschnitt sind es etwa 14 Tage vom Eintritt des Todes bis zur Beisetzung. Hierbei muss man natürlich auch unterscheiden, findet zum Beispiel eine Verabschiedung am Sarg statt und nachträglich noch eine Einäscherung und dann noch die Beisetzung der Urne. Das würde dann sozusagen die Dauer etwas verlängern. Bei einer klassischen Erdbestattung gibt es ja im Regelfall nur eine Trauerfeier, wo dann auch anschließend die Beisetzung erfolgt. Also hier ist man vielleicht etwas schneller in der Abwicklung des Begräbnisses.
Und wie lange darf das höchstens dauern? Nehmen wir an, die Angehörigen können sich nicht über die Art der Beisetzung einigen. Da wird es ja von Gesetzes wegen wahrscheinlich eine Frist geben, bis wann dann die Beisetzung zu erfolgen hat.
Naja, grundsätzlich werden die Angehörigen gesucht und auch informiert. Ja. Wenn es keine Angehörigen gibt, ja, also wenn die nicht auffindbar sind, dann wird von der MA15, also vom Gesundheitsamt, eine Bestattung auf Anordnung der Sanitätsbehörde durchgeführt, die dann im Regelfall, ich schätze mal so, innerhalb von 4 Wochen stattfindet auch. Ja.
Manchmal ist zu hören, dass Menschen schon oder noch zu Lebzeiten genau regeln, wie ihre Beisetzung abzulaufen hat, von der Grabstätte bis zur Musikauswahl. Ist das tatsächlich so?
Das ist tatsächlich so und ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, sich, auch wenn es natürlich unangenehm ist, sich über das eigene Ableben Gedanken zu machen, aber es macht einfach Sinn, sich wirklich rechtzeitig Gedanken zu machen, was stelle ich mir vor, wie hätte ich gern meinen Abschied. Das kann man ja durchaus auch mit der Familie oder mit Angehörigen, mit Kindern besprechen. Das macht erstens deshalb Sinn, weil viele Menschen schreiben das ins Testament, ja. Das ist aber nicht klug, denn das Testament wird meistens oder im Regelfall ja nach der Beisetzung, nach der Bestattung geöffnet und dementsprechend kann dann diesen Wünschen nicht mehr nachgekommen werden. Es ist zusätzlich auch so, dass Sie den Angehörigen natürlich viel Arbeit und auch Stress ersparen, wenn Sie sich vorher in Ruhe Gedanken machen, ja, und diese auch vielleicht kommunizieren, niederschreiben oder vielleicht auch mit einem Bestattungsunternehmen im Vorfeld auch abklären. Ich empfehle jedem, Gehen Sie zu verschiedenen Bestattungsunternehmen, lassen Sie sich beraten, holen Sie auch Kostenvoranschläge ein und entscheiden Sie sich dann für das, was Ihnen am ehesten zusagt, und schreiben Sie das nieder oder kommunizieren Sie es an Angehörige. Wichtig ist auch, wenn Sie zum Beispiel in einer Pflegeeinrichtung leben, in einem Altersheim, dass Sie auch dort das Personal informieren. Was soll passieren, ja, wenn Sie sich das überlegt haben? Sagen Sie das, kommunizieren Sie das, und das erspart den Angehörigen viel Stress und oft auch eine riesige finanzielle Belastung, die damit einhergeht, vor allem wenn dann auch im Ableben Konten gesperrt werden. Also wir empfehlen das, und es macht auf jeden Fall Sinn. Ja.
Sind diese Wünsche, die da vor dem Ableben festgelegt werden, dann eigentlich auch immer erfüllbar? Ich könnte mir vorstellen, dass ja da auch zum Teil außergewöhnliche Wünsche dabei sind, und das kostet wahrscheinlich auch was.
Naja, die Wünsche müssen sich natürlich in einem gesetzlichen Rahmen bewegen, die erfüllbar sind sozusagen. Ja. Also wenn Sie mit einem erfahrenen Bestatter im Vorfeld sprechen, dann wird er Ihnen sagen, was möglich ist und was nicht. Und wenn Sie diese Wünsche niederschreiben, werden diese selbstverständlich auch erfüllt, ganz klar.
Gibt es ungewöhnliche Wünsche, die Sie schon erfüllt haben?
Es gibt natürlich schon sehr große Unterschiede, ja, im Ableben. Also wenn die Person zum Beispiel extrem wohlhabend war, ist es dann natürlich sehr spannend auch für uns zu sehen, welche Wünsche es gibt und gab. Ja, wenn man dann in seinem privaten Palais beigesetzt wird, oder wenn dann eine Decke aus 1000 Rosen bestellt wird, das ist natürlich sehr schön und sehr individuell.
Also die Beisetzung im privaten Palais, das ist möglich. Könnte ich auch im eigenen Garten bestattet werden?
Das ist dann eine Privatbegräbnisstätte, da müssen Sie vorher einen Antrag stellen, und wenn dieser genehmigt wird, dann ist das in Einzelfällen auch möglich. Ja. Mhm.
Georg Haas, aus vielen Kulturen kennt man den Brauch der Grabbeigaben, Dinge, die man Verstorbenen auf ihre letzte Reise mitgibt. Gibt es sowas auch bei uns? Können Sie da Beispiele nennen?
Ja, selbstverständlich. Also das ist auch sehr häufig bei uns gewünscht, dass man Grabbeigaben, Fotos, ja, persönliche Erinnerungsstücke, Schmuck, Kaffeebohnen, Zigaretten.
Warum Kaffeebohnen?
Ja, meistens gibt es da irgendwie einen persönlichen Bezug, wenn derjenige vielleicht gerne Kaffee getrunken hat, oder wir hatten eine Dame, die hat für ihr Leben gern Wiener Schnitzel gegessen, und die Angehörigen haben dann für sie ein Wiener Schnitzel gebacken, und wir haben das dann in den Sarg reingelegt. Das fand ich zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte, und wenn das möglich ist, werden wir das immer auch erfüllen. Ja.
Also das Angehörige ihre Verbundenheit zu den Verstorbenen mit diesen Grabbeigaben noch einmal zeigen.
Genau, richtig. Ja. Manchmal gibt es auch Briefe, die vielleicht noch geschrieben werden oder schon vorab geschrieben wurden, die man dann auch noch mitgibt. Also gibt da einige sehr schöne Geschichten, ja, die man da erlebt.
Georg Haas, als Bestattungsunternehmer haben Sie sicher schon über Ihre eigene Bestattung nachgedacht. Verraten Sie uns, wie diese gestaltet sein wird?
Ja, natürlich habe ich mir da schon Gedanken gemacht. Ich hoffe natürlich, dass die Bestattung noch in weiter Ferne liegt. Ich bin da eher auch sehr traditionell gestrickt. Also ich stelle mir da eine Bestattung, eine Erdbestattung im Familiengrab in Wien vor. Und ich hoffe natürlich, dass im Anschluss dann schon noch eine Feier stattfindet, wo man mein Leben auch noch einmal feiert und zelebriert. Und ich hoffe, dass nicht alle dann nur traurig und weinend auf dieser Bestattung sind. Also ich hoffe, dass es ein erfülltes Leben war und dementsprechend auch eine schöne Feier noch danach stattfindet. Das wäre mein Wunsch. Ja.
Da gibt es diesen Spruch von der fröhlichen Leiche. Und wenn Sie schon sagen, dass man das auch feiert, ich denke, in Wien ist das auch eine gebräuchliche Metapher, die fröhliche Leiche. Was verbinden Sie damit? Was bedeutet das genau?
In Wien kennt man eigentlich den Begriff Schöneleich. Ja. Grundsätzlich ist es so, soweit ich die Definition kenne, ist es, dass man sagt, okay, es war eine schöne Aufbahrung mit viel Blumenschmuck, mit sehr viel Trauergästen und im Anschluss auch ein schöner und guter Leichenschmaus. Ja. So So kenne ich die Definition.
In Filmen ist oft zu sehen, dass Trauernde am offenen Sarg stehen oder auch, dass der Sarg in der Kirche noch geöffnet ist. In Österreich scheint das eher nicht so der Fall zu sein. Da ist der Sarg in der Regel geschlossen. Deshalb die Frage auch, was tragen Verstorbene bei der Beisetzung? Ist das so, wie man es dann in den Filmen sieht, dass da der beste Anzug noch einmal getragen wird?
Grundsätzlich würde ich das schon sagen, ja. Also meistens ist es schon eine eher festliche Kleidung, aber es ist im Prinzip alles natürlich gestattet und erlaubt, was der Verstorbene selbst gern getragen hat. Also wenn es die Jogginghose war, dann ist es die Jogginghose, und wenn es der festliche Anzug ist, dann ist es der Anzug. Ja. Also da gibt es vom bis alles. Die offene Aufbahrung ist bei uns tatsächlich nicht so geläufig, wie man es vielleicht aus amerikanischen Filmen kennt. Was natürlich sehr häufig auch bei uns vorkommt, ist, dass enge Familienmitglieder vorab noch einmal in den Sarg reinschauen wollen, vor der Beisetzung sich noch einmal verabschieden wollen. Also das machen wir natürlich sehr gerne, diesem Wunsch kommen wir sehr gerne nach, sofern natürlich nicht irgendwelche übertragbaren Krankheiten oder so und dergleichen eben vorhanden sind, ja.
Frage noch zum Umgang mit den Angehörigen zur Trauer. Man kennt das oft, dass man Menschen aus dem Weg gehen möchte, die trauern, weil man eigentlich auch mit den eigenen Gefühlen da nicht gut umgehen kann. Was raten Sie beim Umgang mit trauernden Menschen? Gibt es da etwas, was man empfehlen kann?
Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, welche Geschichte dahinter steht. Ja? Wie ist derjenige verstorben? Oftmals ist es ja auch eine Erlösung, wenn jemand wirklich sehr lange schwer krank ist und dann letztendlich auch verstirbt, dann ist es für viele eine Erleichterung. Großer Unterschied ist es, wenn jemand plötzlich aus dem Leben gerissen wird oder wenn es vielleicht auch Kinder betrifft, dann ist es immer extrem tragisch. Also ich glaube, den richtigen Umgang gibt es jetzt nicht, pauschal gesagt. Ich persönlich denke mir, für jemanden da sein, Hilfe ausdrücken, aber vielleicht ist es auch mal gut, einfach nichts zu sagen und einfach nur für denjenigen da zu sein. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Ja.
Schweigen, aushalten und da sein, wie Sie sagen, es braucht vielleicht nicht immer die Worte, die trösten.
Das wäre jetzt mein persönlicher Zugang, ja.
Georg Haas, Sie haben täglich mit dem Tod und mit dem Sterben zu tun. Letzte Frage an Sie. Wie geht's dann weiter? Was kommt nach dem Tod?
Ja, ich muss Sie enttäuschen. Also ich weiß leider von keinem Kunden, der aufgewacht ist. Ich kann jedem nur raten, sein Leben so zu leben, dass es ihn erfüllt, dass er Freude hat. Ich würde jedem empfehlen, Dinge nicht ewig aufzuschieben, Träume zu realisieren, Projekte umzusetzen, die man sich vorgenommen hat, Freunden, nahen Angehörigen zu sagen, dass man sie gern hat, diese Dinge einfach zu machen. Wie es weitergeht, weiß ich leider nicht. Wir hoffen alle, ich hoffe für mich, dass es sowas wie den Himmel gibt, ja. Aber ich weiß es nicht. Ja. Deswegen versuche ich, mein Leben so gut es geht zu leben und das Beste draus zu machen.
Im Podcast von Pax Natura hörten Sie heute Georg Haas, den Geschäftsführer der Bestattung Himmelblau in Wien. Sehr herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. In unserer nächsten Episode zu Gast ist Edith Tutsch-Bauer, langjährige Leiterin der Gerichtsmedizin in Salzburg. Alle Infos zu Pax Natura finden Sie unter www.paxnatura.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Georg Wimmer.